Zunächst einen kleinen Nachtrag zu den Bibelausgaben. Also ich halte das Greek New Testament für besser für den Normalbenutzer, aber Nestle Aland gibt es mit dem Paralleldruck Lutherbibel und Einheitsübersetzung. Ja, also das Optimum wäre Greek New Testament mit dem Paralleldruck die beiden offiziellen deutschen Bibeln. Aber sogar wenn man nicht viel Griechisch kann, schon der Paralleldruck, den es leider nicht so gibt, also nur die deutsche Parallelausgabe, habe ich mal vorgeschlagen, hat die Bibelgesellschaft nicht gemacht, aber mit dem Griechischen daneben. Und wenn man dann sieht, Lutherbibel, eine Abweichungen voneinander, kann man vielleicht sogar manchmal sich einen Reim drauf machen, wenn man nicht Griechisch gut kann, trotzdem das Griechische entziffern, dass die Einheitsübersetzung in vielen Fällen dann näher ist am Urtext. Also das Beispiel mit der Handauflegung ist ungewöhnlich negativ. Und ein Übersetzungsfehler im Johannesevangelium können Sie alle durch Nachdenken erkennen. Und ich muss gestehen, ich selber habe ihn nicht verhindert. Ich war in der Johannesgruppe und nachdem wir fertig waren, also kamen immer von irgendwelchen Mitarbeitern der Bischöfe Änderungswünsche. Und dann kam also zu der Heilung des Blindgeborenen, zu dem Vers, ein Änderungswunsch, auf Karteikarten, gucken wir uns an. Ja, okay, ja, meinetwegen. Ja, das Ergebnis war, der Blindgeborene ging zum Teich Siloa, wusch sich nach der Anweisung Jesu und konnte wieder sehen. Der Blindgeborene konnte wieder sehen. Das hat uns jemand eingebrockt durch einen Änderungswunsch. Die Vokabel, die da steht, anableppo, kann bedeuten, entweder wieder sehen können oder aufblicken. Ja, also da gingen ihm die Augen auf, wäre richtig gewesen und ist also passiert. So, jetzt mein zweiter Teil. Das ist jetzt etwas mehr Arbeit, angestrengte Arbeit zum Bedenken. Ich habe einige wichtige Begriffe, die mit der Rechtfertigungslehre des Paulus nun zusammenhängen, aus dem Römerbrief vor allem, wo es Deutungsspielraum gibt, und zwar Genitivverbindungen, Gerechtigkeit Gottes, Werke des Gesetzes, Glaube Christi, wörtlich, ja, Glaube mit Genitivattribut. Und darüber gibt es Diskussionen und das will ich also diskutieren. Das Schwierigste ist Gerechtigkeit Gottes, das nehme ich als Letztes, um dann zu sehen, wie viel Zeit wir haben. Also, Genitivverbindungen zwischen zwei Nomina im Griechischen, also Agape Theou, ja, wörtlich übersetzt, Liebe Gottes, kommt dann. Und im Hebräischen gibt es keinen Genitiv, also keine Deklination der Substantive. Da hat man nur eine Grundform und einen sogenannten Status Constructus. Das ist das Wort, das wir bei so einer Wortverbindung mit dem Genitiv bilden. Da wird die Grundform im Hebräischen angegeben. Und das Wort, das durch diesen Zusatz präzisiert wird, wird leicht verkürzt in den sogenannten Status Constructus. Kann man sich aber sehr gut eigentlich klar machen aus einer Analogie im Deutschen. Statt Liebe Gottes können wir auch Gottesliebe sagen. Ja? Und da wird der Teil, der das andere Wort präzisiert, bei uns vorangestellt und im Hebräischen in einer Sprache, die mehr die Endbetonung hat, ist das präzisierende Wort angehängt und das andere wird dann etwas verkürzt. Also wir betonen immer das, den präzisierenden Bestandteil Hausgemeinschaft und nicht Hausgemeinschaft. Ja? Und ist im Grunde im Hebräischen wie im Deutschen bei den zusammengesetzten Wörtern dass dann das logisch übergeordnete Wort etwas verkürzt wird und das präzisierende Wort den Ton trägt. Also Bethlehem von Bayit Haus, Bethlehem Brothaus. Ja? Brothausen. Ja. Also Genitivverbindungen präzisieren etwas. Man könnte fast den Genitiv als den Präzisierungsfall bezeichnen. Und da können Sie in einer griechischen Grammatik nachlesen, Genitivattribute können ganz verschiedene Funktionen haben. Sehr häufig muss man die Frage stellen, handelt es sich um einen Genitivus Subjektivus oder einen Objektivus? Gemeint ist, wenn man diese Substantivverbindung in einen Satz verwandelt, gibt es zwei Möglichkeiten. Also Agapetheu, die Liebe, mit der Gott liebt, dann ist Gott das Subjekt des Liebens. Oder die Liebe zu Gott, dann ist Gott das Objekt unseres Liebens. Also in diesem Sinne Genitiv Subjektivus oder Genitivus Objektivus. Wir verbinden viel zu schnell mit dem Genitiv Kasus die Vorstellung Possessivpronomen, ja, Eigentum. Aber meine Frau, also Frau von Hacker, ist nicht Eigentum von Hacker, ja, sondern es ist ein Genitivus Relationis. Ja. Muss man sehen, was dann passt. Oder bei Gegenständen kann der Stoff, aus dem etwas hergestellt ist, im Genitiv stehen. Also das hängt dann nochmal von der Wortbedeutung des übergeordneten Wortes ab, welche Art von Genitiv dann gemeint sein kann. Ich habe also das Beispiel Agapetheu schon genannt. Können wir im Deutschen sehr schön machen, indem wir entweder sagen, Liebe Gottes, das ist im Deutschen eindeutig ein Genitivus Subjektivus. Gottesliebe ist in aller Regel Liebe zu Gott. Jetzt mal im Neuen Testament eine Bibelstelle, die trotzdem nicht ganz einfach ist. 1. Johannes 3, Vers 17. Wenn jemand dieser Welt Güter hat und sieht seinen Bruder darben und schließt sein Herz vor ihm zu, wie bleibt dann die Agapetheu in ihm? Sagen wir mal, das Versagen gegenüber dem Nächsten, hat das zur Folge, dass Gott uns dann nicht mehr liebt, sozusagen? Riskiert man da das Geliebtsein von Gott? Oder zeigt sich dann daran ein Mangel an Liebe auch zu Gott, wenn man nicht auch Liebe zum Nächsten hat? Das ist jetzt eine exegetische Frage aus dem Kontext und ich denke, dass eine andere Stelle im 1. Johannesbrief für eine bestimmte Entscheidung plädiert. Da heißt es nämlich, 1. Johannes 4, Vers 20 und 21, wenn jemand spricht, ich liebe Gott, Liebe zu Gott, und hasst seinen Bruder, der ist ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, der kann nicht Gott lieben, den er nicht sieht. Und dies Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, auch seinen Bruder lieben soll. Also Mangel an Nächstenliebe impliziert auch einen Mangel an Gottesliebe, an Liebe zu Gott, wenn man nicht um Gottes Willen sozusagen auch den Nächsten liebt. In der Auslegung des Römerbriefs sind mehrere solcher Genitivverbindungen erstens theologisch wichtig und zweitens umstritten in ihrer Bedeutung und damit auch übersetzen. Am bekanntesten ist Luthers Ringen mit dem Begriff der Gerechtigkeit Gottes in Römer 1, Vers 17. Dann in Römer 3, 22 der Ausdruck Pistis Jesu Christu, also Glaube mit Genitiv Jesus Christus. Pistis kann nämlich außer Glaube auch Treue bedeuten. Und dann ein Genitiv, auch die Treue der Person gemeinsam. Dann in Römer 3, 23 der Ausdruck doxa teu. Doxa kann Ehre oder Herrlichkeit bedeuten, je nachdem, was da besser passt. Luther hatte übersetzt, sie sind allesamt Sünder und mangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten. Also den Genitiv als bei Gott interpretiert, ist eine Möglichkeit. Dann in Römer 3, Vers 28 folgt der Begriff Werke des Gesetzes, über den es eine sehr ausgedehnte Diskussion im Rahmen der sogenannten neuen Perspektive der Paulusforschung gegeben hat. Ich stelle Römer 1,17 erstmal zurück, weil das auch vom Begriff Gerechtigkeit her das Schwierigste ist, und nehme also jetzt die drei Stellen aus Römer 3 vor. Sie können das also auch in Ihren Bibelausgaben aufgeschlagen haben. Übrigens, ich wurde gerade gefragt, welche Übersetzung ich am hilfreichsten finde für das gründliche Arbeiten. Eindeutig im Neuen Testament die neue Genfer Übersetzung, die Alternativübersetzung am Rande bringt, wobei alternativ heißen kann, entweder wörtlicher als im Haupttext oder andere mögliche Wiedergaben. Aber achten Sie darauf, es gibt eine Billigausgabe, die diesen Rand nicht hat, von der neuen Genfer Übersetzung. Und Sie müssen dann die nehmen, die den Rand wirklich auch hat. Also das betrifft dann erstens manchmal das Verständnis bereits oder auch verschiedene Möglichkeiten der Wiedergabe im Deutschen. So, erstmal also Pistis Jesu Christu. In unseren gedruckten Bibelübersetzungen ist ganz durchweg Glaube an Jesus Christus gewählt, aber in der exegetischen Literatur ist das eine Streitfrage. Pistis kann Treue heißen und an einer Stelle eindeutig in Römer 3, Vers 3 kann ihre Untreue etwa die Treue Gottes aufheben. Den Glauben Gottes aufheben wäre Quatsch. Ja. Oder auch den Glauben an Gott an. Es geht um die Juden, die irgendwie versagen, ja, haben aber können damit die Treue Gottes nicht aufheben. Ist überhaupt nicht strittig, dass das, also Pistis mit Genitiv, die Treue einer Person meinen kann. Es hat da also eine ausgedehnte Diskussion, vor allem im englischen Sprachraum gegeben. Inzwischen gibt es eine deutsche Monographie, die das auch diskutiert und dazu Stellung nimmt, von Karl Friedrich Ulrichs Christusglaube, Tübingen 2007 erschienen. Vor mehr als 100 Jahren hatte ein deutscher Exeget namens Hausleiter 1881 und 1885 sogar Glaube Christi als Übersetzung vorgeschlagen an dieser Stelle, ist aber in neuerer Literatur nicht ernsthaft in Betracht gezogen worden. Einen sehr wirksamen Anstoß mit Treue zu übersetzen, hat Karl Barth gegeben in seinem berühmten Kommentar zum Römerbrief. Und da er ein bedeutender Theologe war, hat das eben doch nachgewirkt. Also im Sinne von Treue Gottes in Jesus Christus, so hat er das übersetzt. Und sein Sohn Markus Barth, der Neutestamentler in Basel war, hat dann aber nicht Treue Gottes in Jesus Christus, sondern Treue Jesu Christi vorgeschlagen. Und für dieses Verständnis hat sich besonders ein amerikanischer Exeget namens Hayes, Richard B. Hayes, H-A-Y-S, stark gemacht. Natürlich kann eine Verbindung von Pistis Glaube mit einer Person im Genitiv das Subjekt des Glaubens bezeichnen. Also Abrahams Glaube in Römer 4 ist natürlich nicht Glaube an Abraham. Ja? Gegen diese Varianten der Übersetzung spricht, dass jedenfalls Pistoi ein Glauben niemals bei Paulus mit Jesus als Subjekt verwendet wird. Ja? Also in der verbalen Formulierung ist nie Jesus oder gar das Subjekt von Glauben. Und auch das Prädikat Pistos, treu, wird von Paulus jedenfalls nie auf Jesus angewandt. Gott, ja, Gott ist treu, aber Pistis Jesu, also Treue Jesu, dann würde man erwarten, dass gelegentlich auch mal Jesus als treu mit einem Adjektiv bezeichnet wird. Dafür gibt es keinen Beleg. Was die Diskussion darüber so hartnäckig gemacht hat, ist, dass auf einer Sinnebene, sozusagen auf der systematisch-theologischen Ebene, ein bestimmtes Interesse daran mitspielte, nämlich der Gedanke, wenn der Glaube an Christus für heilsnotwendig erklärt wird, die Voraussetzung dafür ist, dass man am Heil teil hat, ist dann nicht doch wieder ein menschliches Werk, eine menschliche Leistung, die Bedingung. Und die Autoren, die auch von Karl Barth geprägt, davor absolut warnen, haben sich dann für die andere Übersetzung stark gemacht, für die Treue Gottes und so weiter. Die Gefahr einer solchen Überbewertung des Glaubens als Voraussetzung ist nicht aus der Luft gegriffen. Ich habe zwei Beispiele, das nahelegen. Wenn zum Beispiel die Bibel in heutigem Deutsch von 1982, nicht die heutige, gut, nein, das ist korrigiert worden, die Bibel in heutigem Deutsch 1982 hatte in Römer 1,17, wo schlicht vom Glauben die Rede ist, das bedingungslose Vertrauen eingesetzt als Übersetzung von Glauben. Ja, ja, und wenn man das liest, dann fragen sich Bibelleser, ja, glaube ich wirklich bedingungslos oder ist mein Glaube nicht hundertprozentig? Ja? Oder die Hoffnung für alle von 2002 in Römer 10, Vers 9. Also wenn du mit dem Munde bekennst, dass Jesus Christus der Herr sei und so, und wenn du von ganzem Herzen glaubst, dass Gott ihn auferweckt hat, ja, von ganzem Herzen, wenn ich aber noch Reste von Zweifel im Herzen habe, dann erfülle ich nicht die Leistung, die gefordert ist. Ja? Also eine Warnung davor, Glaube als Leistung zu verstehen, ist berechtigt, aber das begründet nur die Kritik an solchen Übersetzungen und nicht die Kritik daran, Glaube wirklich als notwendig zu beschreiben. Dieser exegetische Befund, dass es bei Glaube immer um den Glauben von Menschen an Christus geht, verhindert ja nicht die Einsicht, dass Glaube dann ein Geschenk ist, das Gott durch den Heiligen Geist in uns wirkt. Hier vermischt sich ein mehr dogmatisches Interesse oder systematisch-theologisches Interesse mit der Übersetzungsfrage. Ausschlaggebend für diese Entscheidung ist, dass im Kontext des substantivischen Pistis mit Genitiv, mit dem Verbum Pistoein, mit Menschen als Subjekt gesprochen wird. Und das ist dann doch eigentlich ziemlich eindeutig. Ein anderes Problem ist, dass Christusglaube oder Glaube an Christus und so weiter oft in der Allgemeinsprache so ankommt wie nur ein Ausdruck für Christsein. Ja, der christliche Glaube, der muslimische Glaube, wer weiß was für Glauben, ist dann also Glauben nur noch als Begriff für Religionszugehörigkeit. Dann fällt unter den Tisch, dass im Wort Glauben Vertrauen steckt, seine Hoffnung setzen auf und so weiter. Also da muss man ernsthaft überlegen, obwohl wir auf der einen Seite es gut finden, wenn ein wichtiges Wort immer wieder vorkommt, so als roter Faden, aber damit man dieses Wort nicht verflachend versteht, lohnt es sich vielleicht manchmal mit Vertrauen abzuwechseln, um dann einzuüben, Glaube bedeutet Vertrauen. Ja? Aber das ist eine andere Frage, das betrifft die Semantik des Wortes Glauben. So viel zu Pistis Jesu Christu. Nun zu dem Ausdruck Erga Nomu im Römer- und Galaterbrief, also Römer 3, Vers 28, also Luther, wir halten dafür, dass der Mensch gerecht werde durch Glauben und nicht durch Werke des Gesetzes, wobei Luther bekanntlich da ein Allein hinzugefügt hat zur rhetorischen Verstärkung, was man ihm dann um die Ohren geschlagen hat. Steht also immer noch drin, ohne des Gesetzes Werke, allein durch den Glauben, während die Einheitsübersetzung natürlich das allein weglässt, dass der Mensch gerecht wird durch Glauben, unabhängig von Werken des Gesetzes. Dass so ein, bei einem Kontrast ein Allein hinzugefügt werden kann, lässt sich belegen durch Goethe. Die Botschaft höre ich wohl, allein mir fehlt der Glaube. Ja, allein im Sinne von aber, sondern, ja, nicht durch Werke des Gesetzes, sondern durch Glauben. So hat Luther sein Allein rhetorisch gerechtfertigt, aber es war vielleicht ein bisschen unklug, da, weil die Gegner ihn da kritisieren konnten. Worum geht es in dieser Auseinandersetzung mit den Werken des Gesetzes? Es steht im Hintergrund ein Konflikt mit konservativen Judenchristen, die der Meinung waren, wenn man nicht Juden zum Glauben an den Gott Israels bekehrt, in Verbindung mit Glauben an Jesus, dann gehört eigentlich dazu, dass man auch die Tora vom Sinai als Gottes Offenbarung anerkennt und letztlich zum Judentum übertreten muss, was für Männer die Folge hätte, dass sie sich beschneiden lassen müssen. Gegen diese Forderung, die nach Apostelgeschichte 15 von gläubig gewordenen Pharisäern erhoben wurde, wendet sich Paulus an ganz entschieden im Galaterbrief und so weiter. Und das ist im Hintergrund im Römerbrief immer noch die Debatte, nur mit dem Unterschied, dass Paulus im Römerbrief etwas weniger polemisch von den Andersdenkenden spricht als im Galaterbrief. Der Galaterbrief ist richtig deftig, heftig und vielleicht aus dem Grunde hat auch Luther den Galaterbrief noch höher gehängt als den Römerbrief, den er in mancher Beziehung viel zu schwierig fand für Allgemeinheit. So. Und vor dem Hintergrund steht es nun die Frage, ob bestimmte vom Gesetz geforderte Handlungen Bedingungen der Rechtfertigung sind. Das ist also der Hintergrund, in dem der Ausdruck Erga Nomu auftaucht. Ganz klar, ein Genitivus Subjektivus kommt hier nicht in Frage. Das würde ja heißen, das Gesetz tut Werke. Ja? Es geht um Werke von Menschen, die etwas tun, ja, was mit dem Gesetz zusammenhängt, was vom Gesetz gefordert wird. Ja? Positiv etwas tun, was vom Gesetz gefordert wird. Und da stand eben im Raum, sich beschneiden lassen, die jüdischen Feste übernehmen, die Reinheitsvorschriften essen, ja, kein Schweinefleisch und. Ja? Das ist dem Kontext dieser damaligen Debatte entsprechend ziemlich eindeutig gemeint. Und man darf das nicht vermischen mit der Frage nach der Wichtigkeit der Ethik im Allgemeinen. Also die Frage von guten Taten, Taten der Barmherzigkeit und überhaupt das Leben verantwortlich vor Gott gestalten, das hat ja Paulus nicht niedrig gehängt. Ab Römer 6 legt er da größten Wert darauf, dass das Christenleben ein verändertes Leben sein soll. Den Genitiv Nomu des Gesetzes kann man erklären, entweder als Hinweis auf die Autorität, die hinter bestimmten Forderungen steht, also die Forderungen, sich beschneiden zu lassen, den Sabbat zu halten, die Reinheitsgebote einzuhalten und so weiter. Und dass das also vor allem kultische Forderungen sind, die Paulus den Heidenchristen nicht auferlegen möchte, kann man auch noch mit einigen Parallelstellen belegen. In der griechischen Übersetzung des Alten Testaments, in der Septuaginta, wird gern der Ausdruck für Gottesdienst, Avodah, mit dem Plural von Erga, also im Plural von Ergon übersetzt. Also der Gottesdienst, das sind die Handlungen für den Herrn. Ja? Und diese kultischen Handlungen, das ist das, was Paulus also nicht den Heidenchristen auferlegen will. Und in meinem Römerbrief-Kommentar habe ich dann aber auch auf andere, also heidnische Parallelen hingewiesen, wo Ärgerhandlungen mit einem Genitiv auch gelegentlich irgendeine Gottheit nennen, die bestimmte Handlungen verlangt oder für die die Gottheit zuständig ist. Ja, also Werke des Ares, das sind Kriegstaten. Werke der Aphrodite sind natürlich erotische Beschäftigungen und so weiter. Ja, also sozusagen Handlungen, die von einem bestimmten Bereich bestimmt sind. So also Handlungen, die von der Tora bestimmt sind, sind nicht die Bedingungen für die Rechtfertigung. Wobei natürlich ja, spezielle sozusagen Auflagen Gottes für das Bundesvolk gemeint ist. Und nun zu Doxa, Ehre oder Ruhm oder Herrlichkeit in Römer 3, Vers 23. Lutherbibel, sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten. Einheitsübersetzung kommt gleich. ganz klar, die zweite Vershälfte, ermangeln des Ruhmes und so weiter, ist eine Umschreibung noch einmal desselben Tatbestandes. Wir sind allesamt Sünder, wobei wir sind Sünder, ist nicht so genau, wie man eigentlich übersetzen soll. Wir haben alle gesündigt. Wozu es übrigens bei Seneca eine Parallele gibt, omnes peccavimus, wir haben alle gesündigt. Ja? Eine enge Berührung mit der Anthropologie, der pessimistischen Anthropologie des Seneca. Jetzt zur Exegese, nach der vorherrschenden Meinung neuerer Ausleger ist hier etwas sehr Spezielles gemeint, wenn man den Kommentaren nachgeht. Nämlich Doxa Theou als Herrlichkeit Gottes verstanden, also der Lichtglanz Gottes, an dem Adam und Eva vor dem Sündenfall teil hatten und den sie verloren haben durch den Sündenfall. Ja, Doxa bedeutet oft Herrlichkeit von Gott und so weiter. Und hier wird da etwas ganz Spezielles gemeint. Und dieses Spezielle schreibt die Einheitsübersetzung als Übersetzung. Alle haben gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verloren. Als Exegese mag das diskutabel sein. Ich muss allerdings hinzufügen, ich habe nur zwei altjüdische Belegstellen gefunden, auf die diese Exegeten sich berufen können, eine Apokalypse des Mose und eine Apokalypse des Baruch. Es ist also nicht eine weit verbreitete antike jüdische Vorstellung, Adam und Eva haben mit dem Sündenfall den Abglanz Gottes auf ihrem Angesicht verloren. Es ist eine selten bezeugte, die aber von den Exegeten für so interessant gehalten wird, dass sie meinen, die sei hier gemeint. Dagegen spricht aber ein Befund, haben verloren, hysteruntai ist ein Präsens und das heißt, ihnen fehlt etwas. Das kann man nicht einfach in die narrative Aussage übersetzen, sie haben verloren, sondern es mangelt ihnen. Da hat Luther also recht. Mangel an etwas ist das, was gemeint ist. Übrigens sehr ernst zu nehmen für die ganze Lehre von der Sünde. Sünde wird in diesem Falle leider von Luther zu sehr in Vordergrund gestellt, als ein aktiver Aufstand, Rebellion gegen Gott, Gott Hass, nicht Gott sein lassen und. Während Paulus von Sünde viel mehr als Defizit spricht. Wenn Sie Römer 7 nehmen, ist die Ohnmacht, das Gute, das man sogar will, dann doch nicht zu schaffen oder so. Ja? Also Vorsicht mit übertriebenen, aktiven, aggressiven Deutungen von Sünde gegen Gott. Die Sünde besteht darin, dass den Menschen etwas fehlt oder hat zur Folge, dass ihnen etwas fehlt. Und das ist jetzt genau die echte Alternative, was dieser Mangel ist. Entweder Anerkennung durch Gott, ja, der Ruhm, den sie bei Gott haben sollten, sozusagen, den man haben könnte, wünschen wäre und so weiter. Also vor Gott oder bei Gott. Oder, also das ist das eine, oder Ehrfurcht vor Gott, Ehrung Gottes, doxa teu. Ja, doxa kann Herrlichkeit oder Ehre bezeichnen. Ja, und dann, je nachdem, wie man den Genitiv versteht. Für Ehre bei Gott, Anerkennung durch Gott, lässt sich anführen, dass es Parallelen gibt, wo der Genitiv so etwas wie aus der Perspektive von bedeutet. Bei Paulus etwa in 1. Korinther 1,27, das Törichte der Welt, ja, also das Wort vom Kreuz, ist in den Augen der Welt töricht, in den Begriff umgesetzt, das Törichte der Welt. Oder das Schwache der Welt, das aus den Augen der Welt Schwache ist in Wirklichkeit Gottes Kraft und so weiter. Oder im Alten Testament die Wendung, dass etwas ein Greuel vor dem Herrn ist. Ja, das ist eine Status-Constructus-Verbindung, bestimmte Verhaltensweisen, Götzendienst und so weiter, auch gelebte Homosexualität, aus der Perspektive Gottes ein absolutes Tabu-Greuel oder so. Ja? Also Status-Constructus-Verbindung, das Äquivalent für eine Genitiv-Verbindung, kann die Perspektive bezeichnen. Und dann ist die eine Möglichkeit, was Luther gewählt hat, der Ruhm, das Ansehen, den wir Menschen bei Gott eigentlich haben könnten, sollten, aber als Sünder nicht haben. Die andere Seite, Ehre, Ehrerbietung, Verehrung gegenüber Gott, das ist nun im Römerbrief eigentlich besser vorbereitet als Bedeutung des Ausdrucks an dieser Stelle. Denn nach Römer 1 besteht die Ursünde der Menschheit daran, dass sie den Schöpfer nicht als alleinigen Gott erkannt haben und ihm geehrt und ihm gedankt haben. Das ist die Ursünde der Menschheit, aus der alle moralischen Verfehlungen dann erst hervorgegangen sind. Und im Kapitel Römer 3 hatte Paulus in Bibelzitaten aus dem Alten Testament auch die Sündhaftigkeit der Menschen dann zitiert als Mangel an Ehrfurcht vor Gott in Römer Vers 11 und Vers 18, also gerade der Schluss der Zitatreihe, den Weg des Friedens kennen sie nicht, es ist keine Gottesfurcht bei ihnen. Ja, 3 Vers 11 und jetzt in 3 Vers 23 ist Ehrfurcht gegenüber Gott, Verehrung Gottes eigentlich überzeugender. So viel zu den Beispielen, also einmal der Glaube Christus, dann Erga Nomo und Doxa Teu. Und nun zu der Stelle Römer 1,17, die ja der Theologie Geschichte gemacht hat, weil sie bei Luther eine große Rolle spielte. Hier kommt etwas hinzu. Es ist nicht nur die Genitivverbindung zu bestimmen, sondern auch die Wortbedeutung Gerechtigkeit ist schwierig in diesem Zusammenhang. Und das hat Luther erlebt. Luther selbst, also es ist so, also es ist ja das Motto des Römerbriefs, wo Paulus über das Evangelium zunächst sagt, das Evangelium sei eine Kraft Gottes, die jeden Glaubenden rettet. Das ist der allgemeinverständliche Obersatz sozusagen, um den nicht umstritten ist. Und er begründet das dann mit der Feststellung, dass im Evangelium die Gerechtigkeit Gottes offenbart wird oder zum Vorschein kommt. Und Luther übersetzte hier das zugrunde liegende Dikaiosynetheou hier und in Römer 10, Vers 3 mit Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Das liegt also auf der Linie von Ruhm bei Gott, ja, und so weiter. Ja. Also dieses aus der Sicht, aus der Perspektive von. Aber in Römer 3, 22 übersetzte er wird, nein, Moment, das ist auch nochmal, es gibt irgendwo eine Stelle, wo, nein, stopp, ich habe keine. Also es ist seine Standardübersetzung, Gerechtigkeit vor Gott. In der Auslegung hat er dann eine andere Wiedergabe, das kommt noch. Auf der Basis des normalen Begriffs Dikaiosyne im Griechischen, der auch unser Verständnis von Gerechtigkeit prägt, assoziiert man damit Gleichbehandlung, gerechte Richter, Lehrer in der Beurteilung von Klassenarbeiten, Gesetzgeber, ja, Gerechtigkeit, also vergleichend Menschen gegenüber, ja, ihnen jeweils gerecht werden, oder im Kontext von Preis-Leistungs-Verhältnis, also sachlich angemessen, gleichwertig und so weiter. Ja. Es ist also immer ein Begriff, der ein Vergleichen impliziert, wo etwas einem anderen entspricht, ausgewogen sein muss und so weiter. Das Bild der Waage in der Justiz und so weiter. Das ist der philosophische Begriff aus der griechischen Philosophie schon, der auch unser Verständnis von Gerechtigkeit allgemeinsprachlich prägt. Das ist hier dann ein Problem, mit dem Luther gerungen hat. Es ist aber auch schon beim einfachen Lesen des Textes ein Problem. Das Evangelium ist eine Kraft Gottes zur Rettung jedes Glaubenden, weil darin die Gerechtigkeit offenbart wird. Wieso ist Rettung ein Akt der Gerechtigkeit? Vor allem, wenn man dann schon im Hinterkopf hat, dass wir alle Sünder sind. Ja? Und das hat nun Luther zu schaffen gemacht in einem Vorwort zu seinen lateinischen Schriften 1945, also kurz vor seinem Tode erschienen, die beschreibt er seine Probleme mit dieser Stelle. Ich war von einem wunderbaren Eifer ergriffen, Paulus im Brief an die Römer kennenzulernen. Doch bislang stand mir ein einziges Wörtchen im Wege, nämlich in Kapitel 1, Gottes Gerechtigkeit offenbart sich in ihm. Ich hasste dieses Wörtchen Gerechtigkeit Gottes, denn nach Brauch und Gewohnheit der Lehrer hatte ich gelernt, Gerechtigkeit philosophisch zu verstehen, im Sinne der sogenannten formalen und aktiven Gerechtigkeit, durch die Gott gerecht ist und die Sünder und Ungerechten bestraft. Ich aber, der ich mich trotz meines tadellosen mönchlichen Lebens vor Gott als Sünder fühlte und unter Gewissensbissen litt, ich hasste diesen gerechten, die Sünder bestrafenden Gott und sprach, als ob es nicht genug wäre, dass die elenden Sünder durch die Erbsünde auf ewig verloren, durch das Gesetz mit allerlei Unheil bedrückt sind, muss Gott auch noch durchs Evangelium den Schmerz vergrößern und uns durch das Evangelium mit seiner Gerechtigkeit und seinem Zorn drohen. Nebenbei bemerkt, im nächsten Vers ist vom Zorn Gottes die Rede in Vers 18. Ja, brachte er in Verbindung. Weiter. Ich tobte mit wütendem, aufgewühltem Gewissen, klopfte aber dennoch weiter ungestüm an diese Stelle des Paulus an, voll glühenden Durstes herauszufinden, was Paulus meinte. Da erbarmte sich Gott über mich, sodass ich auf die Verknüpfung der Wörter achtete. Wunderbar. Kontext. Auf die Verknüpfung der Wörter achtete, nämlich die Fortsetzung. Gottes Gerechtigkeit offenbart sich in ihm, wie geschrieben steht, der Gerechte lebt aus Glauben. Da fing ich an, die Gerechtigkeit Gottes zu verstehen, als die, durch die der Gerechte lebt, weil Gott sie ihm schenkt. Und zwar auf der Grundlage des Glaubens. Und die Aussage zu begreifen, dass durch das Evangelium die Gerechtigkeit Gottes offenbart werde. Die passive Gerechtigkeit, nämlich durch die der barmherzige Gott uns mittels des Glaubens rechtfertigt, wie geschrieben steht, der Gerechte lebt aus Glauben. Jetzt fühlte ich mich wie neugeboren, die Türen waren aufgegangen und ich war ins Paradies selber eingetreten. Zitat Ende. Methodisch richtungweisend, auf den Kontext achtend, ja, das musste irgendwie anders sein. Und dann hat er also diese Unterscheidung, Justitia activa und Justitia passiva, also die Gerechtigkeit, die Gott übt, activa, das wäre sozusagen, Gott ist gerecht, genitivus subjektivus. Und das andere, Justitia passiva, würden wir heute sagen, genitivus auctoris, eine von Gott verursachte, uns da geschenkte Gerechtigkeit. Interessanterweise hat Luther aber so nicht übersetzt. Ja, die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, ist nicht der Genitivus auctoris, sondern das ist dieser perspektivische Genitiv in den Augen Gottes. Da hat Luther beim Übersetzen die Rechtfertigungslehre anders umgesetzt in die Übersetzung. Über diesen Ausdruck Gerechtigkeit Gottes hat es dann seit Anfang der 60er Jahre eine lebhafte Debatte gegeben. Also die traditionelle lutherische Gerechtigkeit Gottes als die gnadenhaft uns geschenkte Gerechtigkeit zu verstehen oder doch die eigene Gerechtigkeit Gottes da angesprochen zu finden, wobei dann der Gedanke des Rechtes doch zu beachten sei. Das war das Anliegen von Ernst Käsemann und von Peter Stuhlmacher, seinem Schüler, darin also einen Ausdruck für ein endzeitliches, machtvolles Handeln Gottes zu sehen. Da ist etwas richtig gesehen, nämlich die hebräischen Wörter für Gerechtigkeit, Tzedek und Tzedakah, sind nicht bloß Eigenschaftsbeschreibungen, also substantive Abstraktionen von Eigenschaften, sondern merkwürdigerweise auch Wörter für konkrete Handlungen. Und deswegen können diese Wörter Tzedek und Tzedakah in den Plural versetzt werden. Heilstaten Gottes an Israel, rettende Taten, die Feinde besiegt und so weiter, woran man sich erinnern soll, dankbar, ja, das sind die Tzidkot Adonai, die Gerechtigkeiten Gottes. Aber wir können im Deutschen nicht von Gerechtigkeiten sprechen. Aber es gibt eine Eselsbrücke. Wir können von Ungerechtigkeiten sprechen. Ja? Oder Zärtlichkeiten. Also Wörter mit Heid oder Keit können auch im Deutschen manchmal eine Handlung bezeichnen. Und da gibt es nun im Alten Testament in Psalmen und vor allem im Jesaja-Buch eine ganze Reihe von Stellen, die Tzedakah vor allem im Parallelismus zu Begriffen für Heil oder Rettung enthalten. Ich komme mal gerade an, die besten Beispiele sind Psalm 98, Vers 2. Erkennen ließ der Herr seine Hilfe vor den Augen der Völker, offenbarte er seine Gerechtigkeit. Also Hilfe, Gerechtigkeit und Offenbaren, diese drei sprachlichen Elemente von Römer 1,17 sind auch im Psalm 98, Vers 2 enthalten. Oder Jesaja 56, Vers 1, b, nahe ist meine Hilfe, dass sie komme, und meine Gerechtigkeit, dass sie offenbart werde. Wobei offenbart werden auch verwirklichen heißen kann, nicht Mitteilungsgeschehen informativ, sondern an den Tag legen. Ja, irgendwie, ja. Also das sind die besten Parallelstellen, Psalm 98, Vers 2 und Jesaja 56, Vers 1. Es gibt dann noch, vor allem im Buch Jesaja und in den Psalmen, noch mehrere Parallelstellen, wo Gerechtigkeit und Heil ganz klar im Parallelismus Membrorum als Synonyme gebraucht werden, aber ohne die Vokabel offenbaren noch. Also es ist ganz eine Tradition im Alten Testament, das Wort, das mit Gerechtigkeit übersetzt werden kann grundsätzlich, aber für ein Handeln Gottes zu nehmen und nicht eine Eigenschaft Gottes. Und das kommt dann bei der Übersetzung mit Gerechtigkeit im Deutschen nicht rüber. Allerdings, auch im Griechischen, Dikaiosyne war auch kein Handlungswort, sondern ein Eigenschaftswort. Also es ist hier ein Verständnisproblem, das schon das Griechische hatte. Und dann kann man natürlich sagen, Paulus hat seinen Lesern es zugemutet, oder war sich möglicherweise des Problems nicht genug bewusst, weil er in der Übersetzungstradition der Septuaginta Tzedakah mit der Dikaiosyne übersetzt hat. Und es ist nun wirklich schwierig, einen Ersatz dafür zu finden, denn Paulus hatte ein Interesse daran, in seinen Erörterungen eine gewisse Konsistenz des Vokabulars zu gebrauchen. Und es musste ja auch dann das Verbum rechtfertigen und anrechnen zur Gerechtigkeit damit verbunden werden. Und wir können also diesen roten Faden im Römerbrief nicht verdunkeln oder den Tisch fallen lassen, indem wir jetzt eine passende Umschreibung, etwa das Heilshandeln Gottes, dann einsetzen. Ich plädiere an dieser Stelle dafür, Gerechtigkeit zu schreiben, aber in Anführungszeichen zu setzen, als Fachwort zu markieren, als einen überlieferten Begriff und dann bitte eine Anmerkung dazu zu machen. Er hatte bei dieser Wortwahl wahrscheinlich auch noch ein besonderes Interesse. Im laufenden Jahrgang der theologischen Beiträge ist ein Artikel von mir erschienen, wo ich zeige, dass Paulus im Römerbrief bemüht gewesen ist, das Evangelium für ein römisches Publikum besonders schmackhaft zu machen und dabei Begriffe in den Vordergrund zu stellen, die einen hohen Klang für Römer hatten. Und das sind vor allem die Begriffe Frieden und Gerechtigkeit. Ja, wir haben Friede mit Gott, steht nur in Römer 5, Vers 1, nirgends sonst im Neuen Testament. Die Römer hatten sich eingebildet oder damit die Propaganda gemacht, wir bringen Frieden. Überall, wo die römischen Waffen gesiegt haben, herrscht Friede. Ja? Und sie hatten ein hohes Selbstbewusstsein. Sie waren stolz auf ihre Rechtsprechung. Sie brachten den unterworfenen Völkern die Segnungen des römischen Rechtes. Dieser Glaube hat dem Varus das Genick gebrochen und seinen Legionen, denn die Germanen haben ihn in eine Falle gelockt. Sie haben vorgespiegelt, sie hätten Streitigkeiten in ihren Stämmen und er möge doch bitte kommen, um als Richter diese Streitigkeiten beizulegen. Und so haben sie ihn in den Teutoburger Wald gelockt und besiegt. Ja? Nachzulesen bei Velleius Paterculus. Das benutzt Paulus, also gerade die Römer hielten sich für die Gerechtesten unter allen Menschen, justissimi hominum, und dass Paulus das nicht ihnen abgenommen hat, dazu zitiert er in Römer 1, in Römer 3, den Weg des Friedens kennen sie nicht, aber den Gottesfrieden, den verkündet Paulus. Übrigens genial von Billy Graham, 1948 sein evangelistisches Buch, mit Friede mit Gott zu überschreiben. Nach Ende des Ersten Weltkrieges gab es ein schöneres, vollklingenderes Wort als Friede, auf Frieden mit Gott bezogen, also homiletisch genial. Alle Welt fragt nach Frieden, bitteschön auch Frieden mit Gott sozusagen. Ja. Also das ist jetzt aber war das ein doppeltes Problem, wie ist der Genitiv zu verstehen und auch dann also die Vokabel. Und das ist aber ein Denkanstoß. Es gibt eben eine Menge im Neuen Testament, was aus dem Alten Testament stammt. Wenn man Christos einfach mit der Gesalbte übersetzt, für Griechen klang das genauso, wie wenn wir sagen würden, der Geölte oder der Geschmierte. Das war nichts Sakrales oder irgendwie Pathetisches und so weiter. Ja. Da muss man doch mindestens an Stellen, wo das erstmals dann auftaucht, hinzuzufügen, hat Lukas übrigens gemacht in der Anklage Jesu vor Pilatus, sagen die Vertreter des Hohen Rates, der hat behauptet, Christus zu sein und damit ein König zu sein. Ja? Übersetzung sozusagen dabei. Und so gibt es also schon manche Begriffe aus dem Alten Testament, wo man irgendwie sicherstellen muss, dass sie nicht missverstanden werden oder dass sie erkennen, dass man eine neue Bedeutung hat. Fazit, ich denke, die 3-4 Beispiele haben gezeigt, dass schon Forschung dazugehört, bestimmte Alternativen bei der Übersetzung zu entscheiden oder sogar notwendige Erläuterungen zu bringen. Und es ist klar, dass es dabei Kontroversen gibt, in denen man Stellung beziehen soll und auch Fortschritte, manchmal auch lexikalische Fortschritte durch Papyrusfunde. Da ist eine großartige Arbeit im Gange, vor allem in Australien, wo dann neu gefundene Papyri für die Bibelwissenschaft präsentiert werden, auch kommentiert und so weiter, Belege für Evangelion und so weiter. Also damit müssen wir leben oder auch dürfen wir leben, dass es Fortschritte gibt, dass schwierige Bibelstellen vielleicht erst wirklich dann auch mal verständlich werden durch neue Belege, durch neue Beobachtungen. Ich hoffe, das hat Sie nicht irgendwie abgestreckt oder erschlagen, wenn herauskommt, dass Exegeten wirklich auch nötig sind im Dienste der Bibelübersetzung und man nicht einfach sozusagen aus den Wörterbüchern abschreiben kann, was da steht. Vielen Dank.